Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Neuland, der Wissenspodcast vom Hasso-Plattner-Institut. Mein Name ist Leon Stäbe und bei mir zu Gast sind heute zwei Masterstudenten aus dem Bereich Digital Health am HPI. Lauren Siefermann und Jonas Witt. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz in der Medizin. Beide studieren bei uns am Digital Health Cluster. Lauren und Jonas haben neben dem Studium Startups mitgegründet. Einerseits TestBlue, Europas ersten KI-basierten Krebsfrüherkennungstest für Hunde. Und andererseits Mama Health, eine Plattform für Patienten mit chronischen Erkrankungen. Darüber werden wir sprechen und auch darüber, dass beide einen gemeinsamen Podcast haben. Ereignishorizont heißt der, in dem sprechen sie über den technischen Fortschritt und was so alles auf uns zukommt. Hallo Jonas, hallo Lauren.
Ein wunderschön.
Hi Leon, grüß dich.
Wir sind ja quasi Kollegen, kann man sagen. Ihr podcastet auch. Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, Lauren?
Ich würde sagen, das ist eine Ehre, dass du sagst, dass wir Kollegen sind mit deiner Erfahrung hier im Hintergrund und wir als zwei Neulinge auf dem Gebiet. Wie sind wir dazu gekommen? Angefangen hat das, dass ich die Ehre hatte, Jonas in meinem Studium kennenzulernen und wir haben irgendwie gemerkt.
Das war auch meine Ehre.
Und wir hatten irgendwie das Gefühl, dass wir immer über die gleichen Themen reden und haben uns dann gefragt, wie schaffen wir es denn jetzt mit Experten auf dem Gebiet zu reden und haben die Idee dann gehabt, Mensch, lass uns doch einfach so ein Podcast-Vehikel da drum bauen. Dann haben wir eine Möglichkeit und Ansatzpunkt, Experten einzuladen. Und über diese Themen zu reden, die uns auch interessieren und gerade auch im deutschen Raum, weil wir gemerkt haben, im Amerikanischen gibt es ganz, ganz viele Podcasts, die in die Richtung gehen und im Deutschen haben wir so gemerkt, da ist irgendwie nichts, sonst würden wir das ja hören.
Jonas, ich meine, ihr macht sehr, sehr viel, ihr studiert, ihr habt Startups, aber trotzdem, der Podcast war euch offensichtlich sehr wichtig.
Ich glaube, es ist ehrlich gesagt auch ein bisschen ein Herzensprojekt. Also wir sind irgendwie in Zeiten, wo alles immer schneller wird gefühlt. Also technologischer Fortschritt nimmt zu. Man hat das Gefühl, wir sind vor sehr ereignisreichen Jahren. Und da stellen sich einfach große Fragen. Und denen auf den Grund zu gehen, sich damit zu beschäftigen, ist einfach wahnsinnig spannend. Und im schlimmsten Fall lernen wir dabei eine ganze Menge und lernen spannende Leute kennen. Also eigentlich ist es, ja, es ist irgendwie ein Herzensprojekt geworden. So.
Apropos Lernen. Ihr studiert beide Digital Health, macht euren Master hier am HPI. Warum habt ihr euch dafür entschieden, Lauren?
Bei mir hat es angefangen tatsächlich über eine Empfehlung von einem Freund von mir. Also ich komme eigentlich aus der Wirtschaftsinformatik und ein Kumpel von mir hat gemeint, ey, schau dir doch mal das HPI an. Die sind da ganz gut in dem, was sie tun. Und dann habe ich mir die Uni angeschaut und habe auch noch gesehen, dass sie hier diesen Digital Health Master anbieten. Und das hat für mich sofort alle Boxen getickt, weil ich immer so auf der Suche war nach noch einer Sinnhaftigkeit in dem, was ich dann tue. Und da hat die Verbindung zwischen Medizin und Informatik bei mir den ausschlaggebenden Punkt gemacht. Und dann habe ich noch diese Außenwahrnehmung angeschaut. Ich habe damals tatsächlich eine Folge Neuland gehört mit Erwin Böttinger und habe gemerkt, ey, die wirken echt cool. Das möchte ich mal probieren.
Und jetzt bist du zu Gast.
Und jetzt bin ich hier. Es ist eine tolle Welt.
Das ist Wahnsinn.
Und Jonas, du hast ja schon Medizin studiert. Und trotzdem hast du jetzt gesagt, ich packe hier den Master noch drauf.
Genau, ich habe im Medizinstudium immer mehr gemerkt, dass ich eigentlich eine große Passion für technologische Entwicklung habe und auch irgendwie sehr viel auf die Medizin zukommt. Und ich habe damals eigentlich für mich entschieden, es ist für mich eigentlich keine Möglichkeit, im Krankenhaus das auszuleben, sondern ich möchte gerne gestalterisch tätig sein und habe viel geguckt, was kann man machen und wo kann man irgendwie vielleicht sich in diese Richtung entwickeln. Und da bin ich aufs HPI gekommen. Ich bin gebürtiger Potsdamer. Das war dann für mich eigentlich eine relativ schnelle Entscheidung. Und ich habe damals auch immer den Podcast schon gehört, um mir ein Bild
Leon,
zu machen.
Du merkst es.
Also,
es war Leon, wichtig, dass es dich gibt. Ja.
Das wärmt jetzt wirklich mein Herz. Vielen Dank. Wir wollen natürlich auch inhaltlich sprechen. Und das Thema für uns heute ist künstliche Intelligenz in der Medizin. Wie seht ihr das? Also was kommt da auf uns zu? Wie wird KI die Medizin verändern? Große Frage, Lauren, aber wie nimmst du das wahr?
Also wir haben vor kurzem auch einen Podcast-Gast bei uns gehabt, Thomas Fuchs, der auch mit dem HPI hier verbandelt ist, jetzt gerade Mount Sinai sitzt, Founder von Page AI, und er hat einen ganz, ganz brutalen Satz gesagt, und zwar: in 10 bis 20 Jahren wird das, was wir heute in der Medizin tun, für uns mittelalterlich erscheinen. Und wenn so eine Koryphäe wie er das sagt, dann zeigt es natürlich erstmal, was für ein Potenzial da in der Zukunft steckt. Und ich glaube, es gibt so drei wichtige Themenfaktoren, die uns jetzt mit der KI in der Medizin helfen können. Und das bedeutet einfach, dass KI immer personifizierter wird, immer mehr auf die Person am Ende des Tages zugeschnitten. Und dadurch soll die Gesundheitsversorgung natürlich dann besser werden. Aber ich glaube, eigentlich ist Jonas der Mensch, der diese Frage viel besser beantworten kann als Mediziner.
Ich denke, die drei Aspekte, genau, ist einmal, das Medizin wird personalisiert, also jeder bekommt wirklich seine dezidierte Behandlung, das ist aktuell ja noch ganz anders, also wenn du, Leon, Bluthochdruck bekommen solltest eines Tages, hoffentlich nicht, dann bekommst du ein Medikament, was vielleicht an Patienten getestet wurde, die gar nichts mit dir zu tun haben, du hast vielleicht eine total einzigartige Genetik oder einzigartiges Verhalten. Das zweite ist, Medizin wird präventiv, also wir werden sozusagen Dinge erkennen, bevor sie so richtig ausbrechen, und können dann etwas dagegen tun. Und das dritte ist fast eher so ein kultureller Aspekt, aber der ist auch mit Technologie sehr verbandelt, ist, dass es sehr patientenzentriert wird und Patienten viel Zugriff auf Tools haben, die sie empowern, eigene Entscheidungen zu treffen oder eigene Meinung zu haben. Und all diese drei großen Entwicklungen, irgendwie so blicke ich immer so ein bisschen darauf, sind von künstlicher Intelligenz maßgeblich im Prinzip getrieben, weil das sozusagen ohne KI eigentlich so nicht möglich wäre.
Ist ein krasser Shift, oder? Ist das Gesundheitssystem darauf vorbereitet?
Das ist, finde ich, auch ganz spannend. Ich habe auch eben durch dieses Studium viele Freunde, die im Gesundheitssystem arbeiten. Und ich glaube, dass deren Blickweise gar nicht so positiv ist wie unsere. Aber wir sind hier natürlich auch so ein bisschen biased, dadurch, dass wir aus der IT-Richtung jetzt auch noch kommen. Die sagen auch: Mensch, ey, da gibt es noch ein paar Herausforderungen, die wir erstmal lösen müssen, bevor wir in solche Szenarien gelangen. Ne? Ich sag mal, wenn du dir so ein Krankenhaus anschaust, gibt es wahnsinnig viele unterschiedliche IT-Systeme, die können heute noch gar nicht alle miteinander kommunizieren. Und da ist es natürlich dann auch nicht so einfach eine KI oben drauf zu schmeißen, sondern es muss auch diese Grundlage-Infrastruktur geben, damit das nachher alles ermöglicht werden kann.
Ich glaube, Disruptionen machen auch für die Leute in Zeiten der Disruption, die es betrifft, halt nicht unbedingt Spaß. Ne? Also ja, du hast so ein bisschen Krankenhaus, ist ja eigentlich, wie, als würdest du so ein Auto, was gerade fährt, beim Fahren reparieren. Also das ist natürlich ein absoluter, also absolut unschöner Job so. Insofern finde ich es natürlich irgendwie deutlich komfortabler, im Prinzip von außen jetzt zu kommen oder sich mit der Technologie zuerst zu beschäftigen. Aber für die Leute selber, also da gibt es wahnsinnig viele Probleme, ne, auf dem Weg.
Und ich frage mich so als potenzieller Patient, was werde ich davon spüren? Also wie werde ich diese Disruption erleben? Bin ich jemand, der sich dann wirklich darauf freuen kann, dass alles funktioniert, dass es personalisierter ist, wie ihr sagt? Wird das spürbar sein für mich als Mensch, dass es mir besser geht?
Ich denke ja, 100%. Also ich sehe relativ wenig große Nachteile im Bereich der Medizin in dem Kontext. Man kann sich da viele, also auf diesem Weg, auf diesem disruptiven Weg, kann man sich ja viele Dinge sich überlegen, die schiefgehen könnten. Aber insgesamt wird Medizin einfach an Qualität, und du wirst immer akkuratere Diagnosen bekommen, bessere Behandlungsmöglichkeiten. Wir werden Medikamente personalisiert für dich entwickeln können. Das wird sich wahrscheinlich positiv auf alle Aspekte des gesundheitlichen Lebens auswirken, und ich glaube, es ist eigentlich eine wahnsinnig spannende Zukunft. Es gibt bestimmt große Risiken auf dem Weg, aber insgesamt ist Medizin wahrscheinlich neben Bildung so einer der Bereiche, die von KI vor allem profitieren können. Wo ich persönlich ein bisschen Bedenken habe, ist, dass diese Innovationen vielleicht nicht hier entstehen, sondern halt in anderen Teilen der Welt, vor allem natürlich in Ländern, die vielleicht unsere Werte nicht so teilen. Und das ist also auch vielleicht eine persönliche Motivation, dass ich denke, demokratische, freie Nationen sollten da führend sein.
Mhm. Wie ist deine Wahrnehmung?
Ich glaube, um nochmal auf deine Frage einzugehen, zu sagen, was merke ich als Patient, was ich mir heute schon gut vorstellen kann, was in den nächsten Jahren auf uns zurollt, ist dadurch, dass wir jetzt gerade so einen Hype erleben in den Sprachmodellen. Und wenn wir diese Funktionalität nehmen und die packen wir in die Medizin, dann hast du so zwei Thematiken, die da beeinflusst werden. Das eine ist als für dich als Patient, dass man sagt, ey, du hast die Diagnose oder die Symptomaufnahme passiert gar nicht bei dem gestressten Arzt, der irgendwo sitzt und eigentlich gar keine Zeit hat für dich, sondern das machst du bequem von zu Hause aus und du sprichst mit irgendeinem Chatbot, der perfekt auf dich eingehen kann und sagt, okay, was fehlt dir denn eigentlich, Bub? Und auf der anderen Seite hast du vielleicht das gleiche Sprachmodell, was die Konversation mit dem Doktor und dir verfolgt und parallel mitschreibt, und der Arzt kann dir ins Gesicht gucken und auf dich eingehen und muss selber nicht links an seinen Laptop gucken und da reinschreiben, was eigentlich dann jetzt gerade Sache ist. Und das macht es für dich natürlich als Patient viel, viel angenehmer.
Habt ihr sonst noch Beispiele, wo ihr selbst sagt als Experten, wow, wow, was jetzt schon möglich ist oder was möglicherweise bald möglich sein wird?
Ich glaube, da kann man in fast alle Bereiche der KI gucken. Also beispielsweise vor kurzem ist das Model rausgekommen, OpenAI Sora, was sozusagen das erste Mal Videos generiert hat, die, also ist noch nicht public, aber zumindest haben die sozusagen Videos publiziert, die sie damit generiert haben und die einfach wahnsinnig gut aussehen und im Prinzip, als würde man eine Szene mit der Kamera filmen, ja. Und du kannst dir vorstellen, also, dass es in nicht allzu langer Zukunft möglich sein wird, ganze Kinofilme zu generieren mit einer Prompt. Und diese Kinofilme werden wahrscheinlich wahnsinnig gut sein und werden ununterscheidbar sein und die Filmmusik wird dabei sein, unterscheidbar von Filmen mit echten Schauspielern. Und das ist natürlich nur ein kleiner Aspekt, aber das ist eine Zäsur in der Menschheitsgeschichte, wenn du so willst, ne? Weil sich da ja wahnsinnige Möglichkeiten entwickeln, total die Jobs sich verändern und es eigentlich so ein bisschen unvorhersehbar ist, was dann passieren wird daraufhin.
Was macht dann ein Arzt, eine Ärztin? Wird sich dieser Job verändern?
Ich glaube, wenn ich an dieses Beispiel anschließe, was ich gerade gemacht habe, ne, dann hat der Arzt mehr Zeit für dich und er kann mehr mit dir als Person arbeiten. Und nervige Arbeiten werden links und rechts von einer AI mit übernommen. Und ich glaube, das ist auch so der Trend, wenn du auf andere Industrien guckst, wo das hingeht, dass man sagt, naja, so Backoffice-Jobs, repetitive Arbeiten, die können schnell automatisiert werden am Ende des Tages. Es ist aber wahrscheinlich trotzdem wichtig, dass der Mensch noch in diesem Spiel mit drin bleibt. Die Frage zu stellen, Mensch, kann der Mensch das immer besser qualitativ wie am Ende des Tages die AI? Das ist nochmal eine andere. Aber ich glaube, es ist ja auch immer wichtig, gerade in der Medizin, dass man Menschen vor sich hat und den Umgang mit einem anderen Menschen lebt. Jetzt vielleicht nicht für alle Generationen, aber für die Älteren bestimmt.
Es kommt ja immer die Frage auf, wer ist der bessere Arzt, die bessere Ärztin? Vielleicht auch die Maschine? Kann die besseren Diagnosen treffen?
Das bestimmt, ab einem gewissen Punkt. Also ich wüsste kein fundamentales Argument, warum nicht. Und der Arzt wird eigentlich, ich finde, wie Laurin gerade ausgeführt hat, wird so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Maschine und Mensch sein, weil auch als Patient ist man ja vielleicht in einer Situation, wo man nicht klar bei Sinnen sein kann oder vielleicht auch nicht mit den ganzen Tools zurechtkommt oder so. Das heißt, der Arzt wird all diese wunderbaren Tools nutzen und dir die optimale Versorgung geben. Einiges wird sicher sich automatisieren lassen. Vielleicht werden sich Krankenhäuser ganz fundamental ändern. Vieles wird zu Hause passieren können. Also wir haben da wirklich grundsätzlich disruptive Veränderungen vor uns. Aber an sich, wenn man als Arzt die Motivation hat, Menschen zu helfen, dann ist also da wahrscheinlich trotzdem eine rosige Zukunft, weil du hast einfach viel, viel mehr und bessere Möglichkeiten, das zu tun.
Das sind ja tolle Aussichten. Und du hast, glaube ich, gesagt, so in 10, 20 Jahren wird das voll zuschlagen? Wird das schneller gehen?
Und das war ganz am Anfang das Zitat von Thomas Fuchs, der meinte, 20 bis 30 Jahren wird das, was wir heute machen, mittelalterlich sein. Aber das ist natürlich immer schwer, wenn man in die Zukunft guckt, zu sagen, wann passiert das denn endlich? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, mit dem wir uns häufig beschäftigen, dass wir sagen, es ist ganz schwer, intuitiv eine Vorhersage in die Zukunft zu bringen, vor allem, wenn es neue technologische Innovationen gibt, weil die natürlich nicht mit unserem linearen Denken zu vereinbaren sind.
Ihr habt gesagt, auf diesem Weg dorthin wird es wahrscheinlich auch Rückschläge geben, wird es möglicherweise Herausforderungen geben, Probleme. Jetzt heißt es ja auch in der Medizin immer wieder, wir haben das Problem des Bias, ethische Fragen, die eine Rolle spielen. Wie diskutiert ihr sowas? Vielleicht auch im Studium? Also ist das ein Thema bei euch?
Also es ist ein großes Thema und spielt eigentlich bei solchen Diskussionen immer sofort eine Rolle. Aber ich denke, all diese Probleme werden lösbar sein auf eine gewisse Art. Also zum Teil sind das halt dann Diskussionen in der Szene, aber auch der Daten. Vielleicht geht es um den spezifischen Use Case. Aber das wird halt ausgefochten, diese Diskussion. Und ich erlebe eigentlich eher, dass das eine gesunde Richtung nimmt. Und oft, glaube ich, sind dann Leute, die dann die gesamte technologische Entwicklung an sich kritisieren mit diesen Argumenten. Ja, da wird wahrscheinlich immer irgendwie ein Bias sein und so weiter, aber den haben wir natürlich in der echten Welt auch. Menschen haben auch Bias und so weiter und ich denke, der Vorteil der Technologien wird damit nicht klein geredet, sondern das sind halt Herausforderungen auf dem Weg, mit denen müssen sich viele Menschen beschäftigen in den jeweiligen Domänen und das ist auch gut und richtig so, aber dass es grundsätzlich die Entwicklung irgendwie beeinträchtigt, denke ich nicht.
Ihr wisst ja, dass solche Debatten auch möglicherweise den Fortschritt ein bisschen bremsen, vielleicht auch aufhalten können. Ich denke an den Datenschutz, Privatsphäre. Was wird da in Deutschland diskutiert? Natürlich, teilweise zu Recht. Aber wir kommen dann teilweise auch nicht vom Fleck.
Das ist ein guter Punkt. Wir haben vor kurzem auch mit Kai Zenner gesprochen, der maßgeblich an dem AI Act mitgearbeitet hat. Und da fand ich einen Satz ganz schön: Fortschritt durch Regulation. Das ist, finde ich, so, ne, das, so fassen wir vielleicht Deutschland zusammen. Das hat bei dem Datenschutzgesetz tatsächlich auch, ich sag mal, ein bisschen funktioniert, weil Europa gesagt hat, schau mal, so müssen wir mit personalisierten Daten umgehen. Viele andere Länder haben das jetzt tatsächlich nachgearbeitet. Und dann hat man argumentiert zu sagen, okay, weil die deutschen Firmen oder die europäischen ja schon früher die Möglichkeit hatten, sich auf diese Richtlinien vorzubereiten, sind die nachher schneller und ihre wirtschaftliche Leistung auch in anderen Ländern darbieten zu können.
To be proven.
Genau, to be proven an der Stelle. Und die Frage ist jetzt natürlich, ob sich das übertragen lässt auch auf diese AI-Geschichte. Wenn wir uns jetzt so die aktuellen Forschungen anschauen, dann merkst du halt, okay, da ist Europa natürlich im Vergleich viel, viel langsamer. Wir haben ein paar Companies wie jetzt Aleph Alpha, die dann 500 Millionen bekommen haben. Aber das sind natürlich Summen, die nicht vergleichbar sind mit Amerika oder China.
Wie groß sind eure Sorgen, dass wir da wirklich nach hinten fallen in Europa?
Ich glaube, die Sorgen sind groß. Wir können halt Weltmeister im Regulieren sein und das sind natürlich auch die guten Werte, die wir wahrscheinlich in Produkte geben, aber wenn wir nicht in der Lage sind, diese Produkte zu bauen, weil wir überregulieren, dann hört auch keiner auf uns. Also vom Gefühl her würde ich sagen, wir sind eher ein bisschen zu stark in der Regulierung aktuell. Also letztens gab es eine Aussage von Alex Karp, das ist der CEO von Palantir auf dem Weltwirtschaftsforum und er meinte, Europa, er hat selber auch in Europa und Deutschland studiert, er meinte, Europa spielt im AI-Game international keine Rolle. Und das ist halt irgendwie, also sicher hat er da auch wieder eine gebiased Ansicht und so, das mag schon sein, aber er meinte, ich glaube, die Szene ist anämisch in Europa. Und das ist halt irgendwie eine Bilanz, die wir eigentlich nicht vertreten können. So. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir hier mehr Gründer, wir brauchen mehr Innovationsgeist, wir brauchen mehr Venture Capital in diesen Firmen, einfach damit wir unsere Werte in die Produkte bringen können. Und das ist was mich auch persönlich einfach antreibt.
Um hier vielleicht einfach anzuschließen, das Interessante bei dem Thema AI ist einfach, dass es ja sämtliche Industrien betreffen wird. Also es ist vergleichbar mit der Einführung von Strom. Plötzlich haben alle Bereiche davon profitiert und das Gleiche ist jetzt eben auch mit diesen Large Foundation Models am Ende des Tages möglich, weil ich kann jeden Input reinschmeißen, ob es jetzt das Beispiel ist, was du vorhin gebracht hast, Jonas, mit irgendwelchen Videodaten und jetzt kann ich plötzlich einen Film bauen oder ob es Gendaten sind oder ob es irgendwelche chemischen Strukturen sind. Sämtliche Bereiche können es am Ende des Tages nutzen und ich glaube gerade so Industrien, die physisch irgendwas bauen, haben jetzt ein riesiges Potenzial davon.
Man merkt, dass ihr so richtig begeistert seid. Habt ihr auch zu tun mit Skeptikern oder kommen die in eurer Bubble nicht vor?
Ja, auf jeden Fall.
Habt ihr solche Diskussionen?
Ja, auf jeden Fall. Und also wir sind ja auch nicht, das versuche ich auch mal zu sagen, wir sind ja nicht technoreligiös unterwegs oder so. Aber ich glaube, dass halt die kritischen Stimmen aktuell überwiegen, also mehr überwiegen, als sie sollten. Viele Leute da also auch gute und solide Gegenargumente haben, aber das ist wahrscheinlich die fruchtvolle Diskussion, so die dann irgendwie in der Wahrheit rauskommt, denke ich. Aber ja, auf jeden Fall.
Wie gehst du mit so kritischen Stimmen um, Lauren?
Also wir haben das auch sehr häufig und wir hatten auch verschiedene Gäste schon bei uns, die das auch gesagt haben und die dann meistens argumentieren und sagen, Mensch, das war bei mir schon so, als ich damals angefangen habe zu studieren. Wir hatten immer so die zwei Seiten. Es gab dieses eine Heilandsbuch, die gesagt haben, 20 Jahre, gar kein Problem, wir haben alles gelöst. Und auf der anderen Seite gab es immer die Leute, die gesagt haben, ja, mach mal halblang, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das funktioniert. Und jetzt sind wir halt wieder in der Position, wo es wieder so eine Diskussion gibt. Ich sag mal so, je länger ich über diese Idee nachdenke, desto mehr bin ich eher so in die Richtung Heilandbuch ein bisschen gezogen. Es macht mich ein bisschen mehr an und ich kann dieser Logik mehr folgen und sagen, okay, warum ist denn jetzt AI vielleicht anders wie irgendeine Technologie, die früher da war? Weil bei Strom war es ja definitiv der Fall.
So, und ihr studiert nicht nur, sondern ihr seid auch selbst aktiv, unternehmerisch aktiv. Ihr habt Startups mitgegründet. Jonas, bei dir, du bist Chief Medical Officer bei Mama Health, einer Plattform für Patienten, Patientinnen mit chronischen Beschwerden. Was habt ihr da gebaut?
Genau, wir sind ein Early-Stage-Startup, ein Spin-off vom HPI. Und die Grundthese eigentlich, der wir da nachgehen, ist, dass wir sagen, es gibt ganz viele Daten von Patienten und Patientinnen da draußen, die aber sozusagen nicht an die richtigen Stakeholder kommen, um ihre jeweiligen entweder Produkte und Services zu verbessern oder ihre Forschung voranzutreiben oder in dem Fall jetzt auch anderen Patienten zu helfen. Du kannst dir vorstellen, wenn man jetzt irgendwie 100.000 Brustkrebspatientinnen auf der Welt hätte, von denen man ganz genau wüsste, wann sie was gemacht haben und was sie wo erlebt haben und wie sie sich wo gefühlt haben, das wäre von wahnsinnigem Wert. Aber diese Datensätze gibt es tatsächlich nicht. Also wir observieren nicht die reale Welt und fassen das mal so in große Modelle zusammen. Und damit sind wir im Prinzip, das ist unsere zentrale Mission, wir sind eine Patient Journey Company. Das heißt, wir versuchen diese Patient Journeys von bestimmten Erkrankungen besser zu verstehen. Und da haben wir eine User-Seite, auf der Patientinnen bei uns ihre Geschichte erzählen, über einen Chatbot, der LLM-basiert ist mittlerweile. Und da bieten wir denen dann auf Basis ihrer Geschichte Zugriff auf verschiedene Features, die ihnen helfen, von anderen Patienten zu lernen oder beispielsweise ihre Geschichte als Eigenanamnese zusammenzufassen und so weiter. Und auf der anderen Seite arbeiten wir mit der Wissenschaft und mit Stakeholder aus dem Gesundheitssystem, also beispielsweise Pharmafirmen zusammen, die entsprechend besser verstehen, wie die Dynamiken dieser Patienten sind, damit sie ihre Produkte und Services anpassen und verbessern können.
Und die KI fließt mit ein, die kommt jetzt dazu?
Genau, das war eigentlich im Prinzip so ein kleiner Pivot unserer Company. Also wir haben damals noch mit deterministischen Chatbots gearbeitet, also wirklich jede Frage uns selber ausgedacht und die komplexe Logik dahinter. Und dann war, obwohl wir auch schon GPT-3 damals irgendwie ein bisschen verwendet haben und so, haben wir trotzdem nicht gesehen, dass das so schnell jetzt auf einmal alles geht. Und dann im Dezember 22, also 1,5 Monate nach Release von ChatGPT, haben wir uns dann entschieden, okay, wir gehen full LLM und haben jetzt ein AI-Team aufgebaut und simulieren im Prinzip ein Gespräch mit einem Patienten. Und das bietet uns natürlich ganz andere Skalierungsmöglichkeiten auf einmal.
Die Mission hast du jetzt ganz gut beschrieben. Was soll am Ende dabei rauskommen?
Ich denke, am Ende wollen wir ein tiefes Verständnis bekommen vom Verhalten von Patientinnen über Erkrankungen hinweg, über Länder hinweg, über alle möglichen Cluster hinweg. Und das bietet uns die Möglichkeit, das System zu verbessern, effizienter zu machen, effektiver zu machen. Und ich denke, auch die Erfahrung von Patienten und Patientinnen wird sich sehr verändern in den nächsten Jahren. Und das live zu verstehen und mitzuverfolgen, das ist halt auch irgendwie unsere Mission. Also wenn ein neues Tool rauskommt, ein neues Medikament, werden ja nicht sofort alle davon profitieren, sondern jeweils in einem Land wird irgendwie was rausgebracht. Vielleicht besonders tech-savvy-Patienten werden das zuerst nutzen. Und zu verstehen sozusagen, wie sehr die davon profitieren und das als Argument zu verwenden, das möglichst zu skalieren in andere Länder oder andere Cluster, das ist was, wo ich unseren Wert sehe.
Faszinierend, weil du hättest jetzt auch in einer Praxis sitzen können, in deiner eigenen.
Ja.
Und Patientinnen empfangen, aber du hast dich für diesen Weg entschieden, sehr bewusst. Ja. Und du vermisst das jetzt auch offensichtlich nicht, dass du nicht in einer Praxis sitzt.
Total.
In deiner.
Total. Also wenn wir jetzt so Interviews führen mit potenziellen Mitarbeitern, achte ich bei Medizinern eigentlich auch immer darauf, entweder sozusagen sind das Leute, die aus dem System rausgepusht werden, weil sie sozusagen die Bedingungen nicht mögen oder irgendwie sowas und was Neues suchen, oder sind es Leute, die eigentlich Patientenarbeit mochten, aber halt was gesucht haben, was sie noch mehr lieben oder was sie begeistert. Und die zweiten sind natürlich die spannenderen Leute und das war halt auch bei mir die Motivation. Also ich fand auch die Patientenversorgung cool, mir hat es Spaß gemacht eigentlich, aber ich habe mich nie so richtig dafür begeistert, das für mein Leben zu machen, sondern ich wollte projektbasiert arbeiten und vor allem mich mit KI beschäftigen und an vorderster Front irgendwie sein, und das ist irgendwie ganz zentral bei mir einfach so als Motivator.
Soweit Mama Health. Reden wir mal über Test Blue. Lauren, das ist dein Projekt, wo du Co-Founder bist mit deinem Partner zusammen, ein KI-basierter Krebsfrüherkennungstest für Hunde, und ihr habt damit beim Tomorrow Day ja auch eine Auszeichnung für diese Idee bekommen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich glaube, im Vergleich zu Jonas bin ich da ja noch so, ich sag mal, ein Jahr vorne dran in der Erfahrung. Das bedeutet, der Weg geht jetzt gerade los oder ist durch die Unterstützung vom HPI losgegangen. Und genau, in welchem Bereich sind wir? Wir sind jetzt weg vom humanmedizinischen Bereich in den Tierbereich geswitcht, sage ich mal ganz kurz. Und genau, wir möchten das Thema Krebs bei Tieren angreifen. Krebs ist so die Nummer 1 Todesursache bei Hunden, bei erwachsenen Hunden, wenn du es anguckst. Und warum das so ist, weil Tierärzte mit dem heutigen Arsenal an Diagnostikwerkzeugen Krebs häufig einfach zu spät entdecken. Es gibt nichts Einfaches, um frühzeitig Krebs zu identifizieren. Und mein Partner arbeitet jetzt schon seit einem Jahr an dieser Idee, hat eine unglaubliche Begeisterung für die Themen Artificial Intelligence, Genetics, Biotech, liest jeden Tag 15 Paper durch, erzählt mir die dann immer am nächsten Morgen mit Spannung und hat diesen Ball ins Rollen gebracht, und jetzt versuchen wir das weiterzutreiben. Und wir sehen natürlich auch, dass wir nicht die Einzigen sind, die an diesem Thema arbeiten. Es ist wirklich eine wahnsinnig komplexe Thematik. In den USA gibt es schon sehr, sehr viele, die diesen Ansatz nachverfolgen. Also im Fachterminus würde ich sagen, es ist am Ende des Tages eine Liquid Biopsy, also man nimmt eine Blutprobe Blutprobe und möchte in dieser Blutprobe Informationen über einen Krebs finden, ob der gerade in deinem Körper präsent ist oder nicht. Und diese Auswertung, die passiert dann nachher wieder mit der technischen Komponente künstlicher Intelligenz.
Wie kommt die zum Tragen?
Naja, also du kannst es dir nochmal vorstellen, wir haben ganz am Anfang was Physisches, also die Blutprobe. Diese Blutprobe wird dann sequenziert, dabei erkennt man dann am Ende des Tages die verschiedenen Bestandteile der DNA und wir versuchen dann verschiedene Mutationen zu identifizieren. Diese Liste an Mutationen wird dann einer künstlichen Intelligenz gegeben und die kann dann sagen, in dem Zusammenspiel von denen, Mensch, ist hier ein Krebs vorhanden oder nicht? Soweit zumindest unsere Vision.
Was treibt dich da an?
Ich glaube, die erste Antwort aus meinem Bauch heraus ist einfach, dass es mich immer schon zu dem Thema Startup hingezogen hat. Ich wollte es immer schon machen. Und warum das? Naja, weil ich auf meinem Lebensweg einfach Menschen getroffen habe, die den gleichen Weg gegangen sind. Und ich habe da von draußen immer drauf geguckt und meinte, das ist einfach schon irgendwie geil. Ich will das also mal selber ausprobieren. Und die Logikantwort, die ich dann hinten dran gebaut habe für mich, war zu sagen, naja, okay, ich stehe jetzt vor einer Entscheidung. Ich bin jetzt gerade in den Endzügen von meinem Studium. Wo geht dann die Reise nachher hin? Und da gibt es so zwei verschiedene Thematiken. Das eine ist so eine Möglichkeit, die dir präsentiert wird und das andere ist, wo kann ich meine Fähigkeiten weiter bestimmen oder weiterentwickeln. Und jetzt kannst du dir die Frage stellen, möchte ich in die Forschung gehen, möchte ich zu einem großen Unternehmen gehen oder möchte ich vielleicht in die Startup-Thematik. Und für mich hat dann diese Startup-Entscheidung alle Boxen getickt. Ich glaube, dass man hier ganz, ganz, ganz viel lernen kann, weil du dich mit allen Themenbereichen beschäftigen musst. Du musst am Ende des Tages jemand von deiner Idee überzeugen. Das ist ein Investor, das ist potenziell jemand, der mit dir zusammenarbeitet, also in unserem Beispiel ein Arzt oder auch ein Kunde, also ein Hundebesitzer, der die Idee möchte, der überhaupt so eine Idee. Auf der anderen Seite musst du aber auch intern an Marketingstrukturen arbeiten. Du musst ein Team führen können und so weiter und so fort. Und sich mit solchen Thematiken auseinanderzusetzen, sogar wenn man das Ding nachher gegen die Wand rennt, sage ich mal, das sagt Jonas dann auch häufiger zu mir, du hast wahnsinnig viel auf diesem Weg mitgenommen. Und dadurch, dass ich aktuell auch keine große Fallhöhe habe, also ich habe keine Familie, die ich versorgen muss, ich muss nicht jeden Tag einen gewissen Geldbetrag nach Hause bringen, kann ich mir das jetzt auch leisten, sage ich mal, und gehe diesen Schritt ein und sage, okay, ich bin bereit, weniger Gehalt, wie wenn ich jetzt in eine größere Company gehe, zu nehmen, aber mit der Hoffnung, mehr lernen zu können in der nächsten Zeit.
Was sagt der Humanmediziner zu der Idee?
Ja, also super. Ich glaube, der ganze Bereich Biotechnologie ist so das, was als nächstes abheben wird. Also auch getrieben von Fortschritten jetzt in der Informatik. Und da werden wir halt genau solche Dinge in allen möglichen Bereichen sehen, auch bei Menschen. Hier ist natürlich der große Vorteil, dass es weniger stark reguliert ist. Also ironischerweise ist vielleicht sogar hier eine schnellere Innovation möglich in einem, also in dem veterinärmedizinischen Segment so. Und ja, also go for it. Ich finde es richtig cool. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich habe auch die Journey da mitverfolgt und finde es einfach richtig cool.
Mein Eindruck ist auch, dass ihr so richtig so eine Tür aufreißt, weil ihr neue Wege beschreitet. Ihr nehmt die Entwicklung voll mit. Also für euch, ihr empfindet diese Zeit auch gerade so, dass sich da ein Raum öffnet für neue Entwicklungen. Ist das richtig?
Ich glaube, das ist so die geilste Zeit, in der du eigentlich leben kannst gerade, weil jetzt diese Thematik AI aufkommt und wir die Zukunft einfach noch überhaupt nicht vorhersehen können, wo das alles noch hingehen kann, um das so ein bisschen in die Perspektive zu setzen. Ich glaube, ob du vor 5000 oder 6000 Jahren geboren worden wärst, das Leben war ziemlich ähnlich, so von der Thematik, ne? Und dann springst du jetzt in die Zeit nach vorne und dann merkst du plötzlich, oh, das Leben ändert sich. Beispiel unsere Großeltern, ne, wenn die, sag ich mal, Anfang des 19. Jahrhunderts geboren wurden, dann haben die... Dann haben die ja ganz viel miterlebt. Ne? Die sind früher noch selber zum Fluss gegangen, haben da eine Wäsche gemacht und am Ende sozusagen, entschuldige, kurz vorm Ende, haben sie die Sachen dann in eine Maschine gesteckt und die Wäsche wurde automatisch gemacht. Und wenn wir dieser Logik folgen und sagen, dass Innovationsschritte immer in kürzeren Abständen passiert, sind wir jetzt gerade an so einem Punkt, wo wir sagen, boah, was passiert denn morgen mit der Welt? Wo geht's denn hin? Und da dabei sein zu dürfen, an diesem Punkt der schnellen Änderung, ist natürlich ganz geil.
Und da sind wir natürlich auch bei eurem Thema. Und das ist die technologische Singularität, die ja in eurem Podcast auch immer wieder eine Rolle spielt. Ereignis Horizont heißt der Podcast. Und ihr verwendet ja diesen Begriff. Könnt ihr mal beschreiben, was der für euch bedeutet?
Ja, total. Also das ist ein Konzept, was mich eigentlich seit mehr als 10 Jahren wahnsinnig fasziniert, wie kaum anderes Thema. Also eine Singularität in der Mathematik oder Physik ist ja im Prinzip so ein Punkt, wo irgendwie irgendetwas gegen unendlich strebt und nicht mehr richtig definierbar ist. Also irgendwie die prominenteste Beispiel in der Physik ist in so einem schwarzen Loch. Da stellt man sich vor, da gibt es wahrscheinlich so eine Raumzeit-Singularität. Also irgendwie je näher man so in das Zentrum vom schwarzen Loch kommt, desto schwieriger wird es eigentlich zu beschreiben, was da ist. Und im Zentrum gelten einfach die Gesetze nicht mehr. Das heißt, man kann nicht mehr genau sagen, was da die Gesetzmäßigkeiten sind. Und die technologische Singularität ist sozusagen eine analoge Betrachtung über die menschheitsgeschichtliche technologische Entwicklung. Das hat das erste Mal John von Neumann so im Prinzip sich angesehen. Das ist so wahrscheinlich so einer der bedeutendsten Mathematiker im 20. Jahrhundert. Der hat genau sich im Prinzip Laurins Gedankenexperiment gerade angesehen und hat gemerkt, okay, je weiter wir in die Vergangenheit gucken, desto länger hat sich das Leben eigentlich immer kaum verändert. Und je näher wir an der Gegenwart sind, desto schneller sind technologische Entwicklungen. Und dann hat er gesagt, na Moment mal, wo geht das denn eigentlich hin? Und da hat er dann im Prinzip dieses Konzept definiert und gesagt, die technologische Singularität analog zu der Singularität aus der Physik ist so ein hypothetischer Zeitpunkt in der Zukunft, an dem Fortschritt so schnell ist, dass wir im Prinzip nicht mehr richtig in die Zukunft gucken können und sich grundlegende Konzepte des Zusammenlebens unserer Gesellschaft und selbst des Menschseins hinterfragen. Und das ist einfach so faszinierend und ich finde, man kann das auch gut kritisieren, da gibt es gute Gegenargumente auch und so, aber das ist im Prinzip was in meinen Augen, wenn nur ein kleiner Teil davon wahr ist, eines der größten Themen unserer Zeit sein sollte, über die wir reden. Und vielleicht ganz kurz als Intuition, warum das überhaupt so ist, das ist einfach spannend. Wir bauen ja im Prinzip die nächste technologische Generation oder Generation an Technologien immer mit dem Wissen und den Technologien der vorherigen Generation. Und dadurch haben wir natürlich immer sozusagen einen besseren Ausgangspunkt mit jeder neuen Generation. Und daher kommt sozusagen dieser exponentielle Charakter
theoretisch. Die Geschwindigkeit.
Auch. Diese Geschwindigkeit, die zunimmt im Prinzip, ja. Und bei so einem schwarzen Loch kann man im Prinzip nur bis zum Ereignishorizont gucken. Und du ahnst, Leon, da kommt also ein bisschen der Name des Podcasts auch.
Genial.
Ja. Es wird ein Schuh draus.
Genial. Weil wir wollen einfach sozusagen versuchen, in die Zukunft ein bisschen zu gucken oder mit Leuten zu reden, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Und und vielleicht besser zu verstehen, was da auf uns zukommt.
Was bedeutet das, wenn die Abstände tatsächlich immer kürzer werden? Die Abstände zwischen Innovationen. Was glaubst du? Was bedeutet das für uns Menschen?
Na, das, worauf Jonas gerade schon hingedeutet hat. Irgendwann ist es so schnell, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen können als Mensch. Also wenn wir das jetzt ganz in die Extreme spinnen, ne, dann bedeutet es, dass an einem Tag so viel Innovation kommt wie in 100 Jahren davor. Und dann ist es natürlich schwer, ich sag mal, mit unserem menschlichen Gehirn da noch hinterherzukommen. Aber das ist natürlich das Extremszenario.
Ich komme ja manchmal jetzt schon nicht hinterher, aber das ist ein anderes Thema.
Und es wird wahrscheinlich nie wieder so langsam sein wie heute, Leon.
Genau.
Es wird viel, viel anstrengender.
Schaut ihr dennoch optimistisch in die Zukunft? Weil das Szenario ist ja durchaus, könnte man auch als Schreckensszenario sehen, dass ich eigentlich gar nicht mehr mitkomme. Aber ihr wirkt jetzt nicht besonders negativ auf mich, sondern ihr wirkt wirklich so, dass euch das fasziniert und dass ihr gerne in die Zukunft schaut.
Also wir haben genau darüber eigentlich auch schon viel geredet. Also in unserer Generation vor allem, würde ich sagen, ist ja so eine Art Zukunftsresignation. Gerade so, wenn man irgendwie auch den Klimawandel sich anguckt und viele jetzt irgendwie so kriegerische Auseinandersetzungen, geopolitische Spannung und so, dass man hat das Gefühl, vieles wird irgendwie schlechter. Und ich denke, das sind alles natürlich total berechtigte Punkte. Aber erstmal haben wir relativ wenig Alternativen zu einem gewissen Optimismus, weil was sollen wir machen, wenn wir jetzt nicht optimistisch sind? Sollen wir aufgeben? Also wir haben ja nur diesen einen Weg. Und ich denke, man kann es aber auch so also datenbasiert drauf gucken und sagen, viele Aspekte des menschlichen Lebens sind ja viel, viel, viel besser geworden und werden immer besser. Also ob man jetzt sich die Lebenserwartung anguckt oder irgendwie der durchschnittliche Wohlstand in der Welt, natürlich in einer gewissen Wellenform, aber im Schnitt, wenn du eine Zeit wählen müsstest, in der du leben wollen würdest als Mensch, war es nie besser als jetzt. Also ob es jetzt genau jetzt oder vor vielleicht 5 Jahren war, gut, das kann man alles bestreiten, ne? Aber im Großen und Ganzen geht es immer mehr Menschen immer besser. Und ich will nicht die Herausforderungen kleinreden, es werden mit diesen disruptiven Veränderungen ganz viele Herausforderungen kommen und wir müssen sie halt gestalten. Ne? Und ich glaube, dafür ist ein gewisser Optimismus nötig, sicher keine Resignation, denke ich.
Was muss der Mensch tun, damit er es im Griff behält?
Ja, das ist auch so eine spannende Frage. Wir haben das, glaube ich, alle mitbekommen, als es plötzlich diesen Zusammenschluss von verschiedenen führenden Wissenschaftlern gegeben hat, die dann mal unterschrieben haben und meinen, ey, bitte hört auf, die AI jetzt zu entwickeln. Die Frage, die da hinten dran steht, ist am Ende des Tages auch immer, Mensch, glauben die jetzt wirklich, dass morgen die Welt zusammenbricht, wenn wir jetzt hier weitergehen? Oder haben die vielleicht auch wieder ihr wirtschaftliches Interesse? Also da gibt es ganz viele verschiedene Sichtweisen, wie ich auf das Thema drauf gucken kann, um Leuten ihr wahres Motiv hinter der Thematik Please Stop AI Now wirklich abzukaufen. Und ich glaube, die richtige Taktik, die haben wir leider gar nicht. Also wir müssen wohl oder übel mal gucken, wo es hinläuft. Wichtig ist wahrscheinlich einfach eine breite Education rauszugeben, ja, und versuchen, so viele Menschen wie möglich mitzunehmen und so vielen Menschen wie möglich auch das aufzuzeigen, was denn ja jetzt in der Zukunft auf uns zukommt, damit da alle mal drüber nachdenken können und niemand nachher sagt, oh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen.
Voll. Wir brauchen eigentlich Leute, finde ich, aus allen Domänen, die so ein bisschen dieses Mindset bekommen, es wird immer schneller, ihr werdet immer mehr Zugriff auf wahnsinnige Tools bekommen. Was hat das in eurem Bereich, also welche Herausforderungen gehen damit einher und was könnt ihr tun? Ein Beispiel, wie ist die Zukunft von Demokratie im Kontext von Superintelligenz? Oder irgendwie, also solche Fragen, darauf gibt es keine einfachen Antworten, aber ich würde mir wünschen, dass sich möglichst viele Thinktanks und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen damit beschäftigen. Und alles kann man nicht vorhersehen, so, ne? Also dann auch vielleicht so sich darauf einlassen, dass es einfach eine wahnsinnig spannende Zeit ist.
Und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge einen ganz, ganz kleinen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir zumindest mal so ganz zart Aufklärung betrieben haben. Jonas Witt, Lauren Siefermann, ganz herzlichen Dank. Beide studieren im Master Digital Health am HPI. Beide sind sie Startup-Gründer. Und die Hosts ihres Podcasts Ereignishorizont, den kann ich hier nur empfehlen. Ihr habt die beiden gerade hier gehört. Es ist wirklich spannend. Hört da mal rein. Und es war sehr, sehr spannend, euch heute hier zu Gast zu haben. Vielen Dank für eure Zeit und für den Austausch.
Küsse gerne raus. Vielen lieben Dank.
Ja, danke dir. Ciao.
Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stäbe. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Im April gibt es wieder eine neue Episode. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis ganz bald.